Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Mein Name ist Kai und mit mir am Start sind natürlich auch wieder meine beiden Nicht-Co-Moderatoren Chris und Mauritz. Hallo Jungs, was geht?
Guten Tag.
Schönen guten Tag. Ich freue mich wieder hier zu sein.
Die Freude ist ganz meinerseits und in dieser Folge, unserer mittlerweile dritten Folge, wollen wir euch ein bisschen unsere Film- und Serienempfehlungen für die Streaming-Plattform Netflix näher bringen. Und vielleicht ist ja auch für den ein oder anderen noch ein kleiner Geheimtipp dabei, den man noch nicht kannte. Und vielleicht ergibt sich ja daraus für euch eine coole Filmerfahrung oder Serienerfahrung.
Ja, nicht nur vielleicht, ganz sicher wird sich die ergeben. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir diese Folge auch tatsächlich Geheimtipps nennen. Aber wir haben uns dann gedacht, wenn jetzt irgendeiner vielleicht sich denkt, den Film oder die Serie kenne ich schon, die ist jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp, das ist ja alles immer sehr subjektiv, ne?
Ja, voll.
Von daher haben wir jetzt gesagt, wir nennen sie unsere Netflix-Empfehlungen. Und Hintergrund der ganzen Sache ist, dass natürlich aktuell die Kinos noch geschlossen haben. Und wir hoffen natürlich, dass sie so bald, wie es eben möglich ist, wieder öffnen. Und in der Zwischenzeit kann man sich natürlich nochmal gerne auf den Streaming-Plattformen umsehen und da vielleicht nochmal den ein oder anderen Film oder auch auf Wunsch unseres Moderators Mauritz haben wir heute auch mal Serien reingenommen, die ein oder andere Serie angucken, die man vielleicht noch nicht gesehen hat, aber sehen sollte.
Ja, also Wunsch, ich dachte halt, das wäre natürlich sinnvoll. Netflix ist ja auch für seine Serien bekannt. Ich persönlich bin zwar nicht so der größte Seriengucker, aber momentan schaue ich zum Beispiel bei Disney Plus die ganzen Family Guy-Folgen nochmal alle durch. Aber um Disney Plus geht es ja auch nicht, sondern um Netflix. Und wie gesagt, die Serienvielfalt da ist vielleicht sogar fast noch ein bisschen besser als die Filmvielfalt da. Aber wir können ja mal gucken, was wir so uns rausgesucht haben, ne?
Wir werden versuchen, das Ganze möglichst spoilerfrei zu halten, damit wir also nichts vorwegnehmen, wenn ihr tatsächlich die Sachen dann nachgucken wollt und noch nicht gesehen habt. Also genau, wird alles hier spoilerfrei ablaufen dieses Mal.
Genau, aber wir werden natürlich trotzdem sagen, worum es geht in den einzelnen Filmen und Serien. Natürlich ohne zu spoilern, aber das ist ja, denke ich mal, okay.
Kann man machen. Mauritz, ich finde aber eigentlich, du hast zwar gesagt, du bist nicht so der große Seriengucker, aber ich würde fast sagen, dass du streitbar von uns dreien der größte Seriengucker eigentlich bist.
Ja, das stimmt, aber ich gucke wirklich nur Serien, die mir richtig gut gefallen. Also viele Menschen gucken ja Serien so nebenbei, aber ich finde, dass Serien oft einfach zu lang gestreckt sind. Es gibt wirklich einzelne Serien, wie zum Beispiel meine Serie, die ich später empfehlen werde, oder momentan gucke ich halt nochmal Breaking Bad durch. Mhm. Das sind so Highlights oder meine Lieblingsserie, also eine meiner Favoriten ist auch die Serie Band of Brothers, die auch nur 12 Folgen hat. Also ja, stimmt schon, ich bin wahrscheinlich von uns der größte Seriengucker, aber ist jetzt nicht so, als würde ich meine Abende, wie manche Leute ja manchmal auch schreiben, so, hey, ich habe wieder eine ganze Staffel heute Abend geschaut und so. Das kann ich nicht. Also ich kann eigentlich meistens nur ein, zwei Folgen pro Stück gucken, egal von welcher Serie. Dann wird es mir immer irgendwie zu eintönig, weil oft sind ja Serien so ein bisschen natürlich länger gezogen als sozusagen halt ein Film, weil klar, weniger Zeit und ne, mehr Charakterentwicklung ist ja logisch, das ist ja ein ganz anderes Medium eigentlich. Das stimmt schon, aber so eine gute Serie kann schon was Schönes sein, was man sich mal abends anschauen kann, aber ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt den ganzen Sonntag eine ganze Staffel Game of Thrones durchsuchten. Also nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, ich gebe es zu, aber es ist doch die Ausnahme. Leider Game of Thrones, traurige Geschichte, die Serie hat sich ja durch ihr missglücktes Finale komplett aus dem Gedächtnis der Menschheit gestrichen. Da redet ja keiner mehr von.
Ja,
außer meinerseits gerade, aber darum geht's ja gar nicht.
Das ist jetzt auch nicht,
wir dann eigentlich
nicht der Erwähnung wert. Nee. Aber
Game of Thrones,
da sprechen wir nicht drüber. Das zählt nämlich wirklich nicht als empfehlenswerter Tipp, nicht mehr. Und deswegen, genau.
Ja, aber da habe ich wirklich mal an einem Tag eine Staffel mir reingezogen, als ich das ganz neu entdeckt habe damals.
Heftig.
Aber egal.
Heftig.
Das habe ich, glaube ich, tatsächlich auch damals.
Ja.
Also, was heißt das neu entdeckt? Ich war ja auch früher immer der Meinung, eigentlich, da war ich eigentlich auch kein, also überhaupt kein Seriengucker. Ich habe immer das Medium Film als, sage ich mal, ja, die bessere Serie gesehen, weil es einfach zeitlich so limitiert ist und sich eben nicht, sage ich mal, in einem endlosen Rahmen erstrecken kann, die Handlung. Und da dachte ich mir eigentlich immer, ich habe nie so richtig den Vorteil gesehen, warum ich jetzt eine Serie gucken sollte, in der Zeit ich halt irgendwie 10 Filme oder so gucken könnte, wenn nicht sogar noch mehr.
Am Stück aber auch, ne?
Exakt, genau. Aber nice. Ja, Game of Thrones habe ich dann, glaube ich, war die dritte Staffel oder die vierte Staffel, die habe ich, glaube ich, auch an ein oder zwei Tagen durchgeguckt.
Ja. Kann man mal machen.
Und ich muss ja auch tatsächlich sagen, früher war ich ja eben überhaupt nicht so serienbegeistert. Das hat sich ein bisschen geändert. Also ich gucke auf jeden Fall mittlerweile ganz gerne mal eine Serie. Auch wenn ich es nicht sicherlich immer noch lange nicht so viel tue wie Filme gucken. Aber das hat sich halt auch mit meiner, und ich glaube, da kann ich für Kai aussprechen, Lieblingsserie Twin Peaks geändert. Da habe ich so das erste Mal gesehen, wow, Serien können ja auch richtig geil sein.
Auf jeden Fall, ja. Und ich habe die ja, glaube ich, erst ein oder zwei Jahre später geschaut als du. Aber ja, das hat schon nochmal mir auch zu einem anderen Blickwinkel auf Serien verholfen.
Ja, ich meine, die Vorteile liegen ja auf der Hand. Du kannst halt den Figuren viel mehr Raum geben und natürlich viel komplexere Sachen halt erzählen, ganz logisch. Aber ja, das in einem guten Niveau zu schaffen, dass auch alle Staffeln zum Beispiel gleich gut sind, weil das ist bei Serien oft ein Problem, dass eine Staffel noch drangegangen wird, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre oder so, oder es einfach Füllerfolgen gibt oder einfach Füllerhandlungsstränge. Das kann man bei so vielen Serien irgendwo immer entdecken und das trübt für mich immer so ein bisschen das Bild. Das geht euch bestimmt ähnlich.
Ja, tatsächlich finde ich aber auch häufig, dass das Serienformat nicht unbedingt nötig ist, um einer Figur genügend Charakterentwicklung zu geben. Also ich finde, es gibt auch viele Charaktere in Filmen, die ja beispielsweise nur ganz, ganz wenig Screentime dann am Ende hatten. Zum Beispiel wie so ein Hannibal Lecter oder so. Aber würde ich mal sagen, trotzdem viel mehr erinnerungswürdig sind als die meisten Antagonisten in Serie. Also das ist nicht unbedingt was da sein muss. Ich finde, das ist dann eher die Kunst, dass man mit der wenigen Screentime ausschafft, einen Charakter zu zeichnen, der eben im Gedächtnis bleibt. Ne?
Das auf jeden Fall, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Figuren es in einer Handlung halt gibt. Also Hannibal ist ja neben der Hauptkommissarin und dem und noch ein, zwei anderen Figuren ja mit die einzige wirklich tragende Figur so ein bisschen. Und bei Serien, stell dir vor, das Game of Thrones als Film und müsstest 20 Figuren irgendwie etablieren.
Ja, das geht natürlich nicht. Und das geht mal, natürlich darauf nicht. Zugekommen. Es gibt ja auch die Hannibal-Serie ganz kurz. Also ich habe jetzt gerade über das Schweigen-Dilemma, den Film, gesprochen. Ja,
stimmt, die Serie gibt es ja auch. Ich würde aber mal vorschlagen, jetzt haben wir so viel über Serien im Allgemeinen gesprochen, wollen wir einfach starten mit unseren Serienempfehlungen für Netflix?
Ich würde das eigentlich so ein bisschen vermischen. Also von mir aus kannst du oder Mauritz, mir egal, wer startet heute, gerne mit euren Serien beginnen. Ich würde aber eigentlich das so ein bisschen vermischen. Also ich würde, glaube ich, mit einem Film erstmal anfangen.
Okay, Mauritz, willst du mit deiner Serienempfehlung starten? Wir wissen die ja schon und ich habe das Gefühl, das könnte ja so ein ganz guter Einstieg sein.
Vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, ja. Wir reden jetzt hier heute über allesamt Filme und Serien, die auf Netflix verfügbar sind, weil wir uns einfach denken, dass Netflix der Streamingdienst ist, den vermutlich die meisten abonniert haben und nicht unbedingt, weil wir jetzt irgendwie Werbung für Netflix machen wollen oder weil wir denken, dass es der beste Streamingdienst ist. Also ich zumindest denke das nicht. Ich finde, da gibt es noch bessere Streamingdienste, aber da können wir ja nochmal ein anderes Mal drüber reden.
Genau.
Ja, okay, also mein Serientipp ist auch ein Netflix-Original, was viele meiner Bezugspersonen nicht kennen, was ich sehr schade finde. Das ist aus dem True-Crime-Bereich. Ich bin ja großer True-Crime-Fan. Serie heißt American Vandal. Ich beziehe mich da später auf die erste Staffel. Und die ist in diesem, in so einem, ja, der Stil heißt Mockumentary, der ist in Amerika eigentlich recht gängig. Das ist quasi, wenn ein Film oder eine Serie wie eine Dokumentation aufgezogen ist, obwohl sie halt fake ist. Zum Beispiel, ja, Borat ist dann ein ganz prominentes Beispiel oder The Office oder halt das deutsche Pendant Stromberg ist ja quasi wie so eine Dokumentation gedreht, obwohl es halt eigentlich trotzdem fake ist. Und das gibt es in Amerika auch häufig mit Crime-Bezug, also ja, dass man zum Beispiel Ermittler verfolgt, wie sie Kriminalfälle lösen, oder auch bei Horrorfilmen ist das ja oft so, wie bei diesem Quarantäne, kennt ihr den, wo die in der Feuerwehrwache einen Bericht drehen wollen, so ein Fernsehteam und dann...
Ja.
Auf jeden Fall ist der Mockumentaries... Ja, genau, auf jeden Fall ist der Mockumentaries... Ja, ist... Kommt aus Spanien, ich weiß. Auf jeden Fall ist dieser Mockumentary-Stil immer ziemlich spannend, weil der, wenn er gut gemacht ist, weil der immer so eine neue Sichtweise liefert. Und tatsächlich, wenn man die Serie googelt, gibt es tatsächlich immer Nachfragen. Hey, ist das echt, ist das nicht echt? Aber man kann sagen, es ist nicht echt. Also, es geht um eine Highschool. Es ist sozusagen so ein bisschen parodiemäßig runtergebrochen. Statt einen großen Kriminalmordfall geht es um einen Streich an einer Schule. Genau, Peter Maldonado und Sam Eklund.
Ich wollte noch mal ganz kurz was einstreuen, sonst vergesse ich das gar nicht wieder. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Also, Rack oder Quarantäne sind ja eher Found-Footage-Filme, sind ja keine Mockumentaries. Mockumentaries sind ja eigentlich schon immer lustig.
Genau, Mockumentary, Mocken heißt ja auch so ein bisschen wie veralbern. Klar, ist oft mehr in diesem Parodiestil, wollten wir als Beispiel nennen. Klar, Filme, die so ein bisschen diesen Doku-Stil halt aufgreifen. Klar, Found-Footage-Filme geht auch eine ganz, also die haben auf jeden Fall viele Berührungspunkte, klar gibt es Unterschiede, aber. Bei dem Film ist es ja so, als würden die einen Fernsehbericht drehen, während bei Found-Footage-Filmen wie Blair Witch ja wirklich Privataufzeichnungen genommen werden. Aber ja, du weißt, was ich meine. Es geht in die ähnliche Richtung. Natürlich ein Brechetimer trotzdem.
Ja.
Genau. Die beiden Teenager, habe ich gerade erwähnt, haben sich zur Aufgabe gemacht, so einen Fall zu lösen. An ihrer Highschool hat nämlich jemand auf dem Lehrerparkplatz mit einer Spraydose sehr viele, man muss es einfach sagen, Pimmel gezeichnet. Und damit ein Riesenphallus. Kann man schon sagen. Phallus-Symbol kann ja auch andere Sachen sein, die symbolisch dafür stehen, aber es sind wirklich.
Explizite Fallen.
Explizit, genau. Das Teil selber gemeint. Und alle verdächtigen den Rowdy Dylan Maxwell, weil es zur Falle zu ihm passen würde. Aber die beiden Teenager nehmen sich der Sache an und versuchen zu beweisen, ob es war oder ob es nicht war. Und dieser Doku-Stil, also die beiden ziehen das sehr seriös auf und dabei wird dieses klassische Highschool-Feeling, was so viele Filme und Serien immer einfangen wollen, echt ganz gut irgendwie mitgenommen und es ist halt so lustig auf ernst gemacht, da gibt es manchmal noch so Grafiken und die beiden gehen in dieser Sache komplett auf und auch ihre Freizeit und ihr Umfeld leidet unter ihren Anstrengungen, diesen Fall aufzuklären. Und es gibt natürlich diverse interessante Plot-Twists und was ich ganz schön finde, ist, dass diese klassische Schwarz-Weiß-Zeichnung so ein bisschen durchbrochen wird. Also alle halten den Rowdy für schuldig und dann ist immer die Frage, war es doch, aber dann wird auch manchmal der Mensch hinter den Wechsel beleuchtet. Ihr wisst schon, klar, es ist jetzt keine Handlung, die jetzt einen Oscar verdient, aber es ist wirklich charmant gemacht und dieser Stil ist einfach so seriös durchgezogen, dass es wirklich eine helle Freude ist. Und das ist wirklich, ich habe ja schon gesagt, ich bin keiner, der eine Staffel einfach durchzieht. Bei der Serie habe ich es gemacht. Es sind zwar auch nur 8 Folgen, ich glaube 50 Minuten ungefähr, aber immerhin, die wirklich fesselnd sind. Und das ist eine Serie, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der ein bisschen sich für Crime-Sachen oder Highschool-Sachen oder so, also es gibt ja große Fanbase von diesen Highschool-Filmen und so, aber auch für Crime-Fans kann ich die Serie bedenkenlos weiterempfehlen, weil sie wirklich extrem charmant gemacht ist einfach. Da gibt es auch immer noch so Interviews und so und es ist wirklich so authentisch, dass, wie gesagt, schon Leute gedacht haben, hey, ist das wirklich jetzt eine echte Doku oder nicht? Aber ist es nicht. Deswegen möchte ich aber speziell die erste Staffel empfehlen. Die zweite Staffel ist auch okay, aber die erste ist wirklich sehr, einfach so frisch und unterhaltsam. Die kann ich wirklich jedem empfehlen.
Ja, vielen Dank. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also geht so auch in, ja, eher humoristischen
auf jeden Fall, 100%. Es ist Alles mit einem großen Augenzwinkern. Allein weil die beiden halt Schüler sind, aber das so seriös aufziehen. Und dann haben die auch immer so sich so ein Profiling-Room gemacht, wo sie auch dann mit diesen roten Bindfäden alles verbinden und so. Es ist einfach extrem charmant.
Was mich jetzt noch interessiert, wie lange sind die Episoden?
Ja, ich meine so 45 Minuten ungefähr. Es gibt, glaube ich, 8 Folgen, aber nagel mich nicht drauf fest. Also insgesamt, glaube ich, sind das so 4 Stunden ungefähr, würde ich schätzen. Ich weiß nicht genau.
Okay, ja, das ist also gut. Weggucken.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil ich finde, das ist auch immer so eigentlich die perfekte Serienlänge, so 45 Minuten, eine Stunde, so ja. für eine Folge, weil da ist dann genug Zeit irgendwie, ja, dass es nicht alles so gerusht ist, so übereilt ist, aber dass man es auch trotzdem eben, wie man beim Seriengucken, ja, was so der Reiz eigentlich ist, dass man das so entspannt weggucken kann, so hintereinander, so 2-3 Folgen einfach mal abends, also, ja, okay.
Ja, und gerade bei so Crime-Sachen ist es ja so, dass die ja auch quasi einen Fortschritt haben müssen, sonst denkt man sich die Folge, Alter, hier ist gar nichts passiert, so jede Folge muss quasi was passieren, aber der Fall ist natürlich jetzt nicht so komplex, dass man sagen kann, ey, die können jetzt 10 Folgen lang immer weiter rätseln, kommen immer weiter und trotzdem sind sie nicht am Ziel, also.
Ja, klar, ja.
Deswegen, also die Länge ist wirklich perfekt, also die Serie macht wirklich wenig falsch, also mir gefällt sie sehr, sehr gut.
Ja, vielen Dank. Okay.
American Vandal, unser erster Tipp heute. Ja gut, ich würde sagen, dann lass uns doch einfach weiter mit den Serien machen, oder, Kai?
Ja, meinetwegen gerne. Möchtest du oder soll ich?
Ich kann gerne weitermachen.
Alles klar, dann bitte.
Weil meine Serie auch eher in eine humoristische Richtung geht. Ich glaube, das, was du dir rausgesucht hast, die kenne ich ja, hatte ich dir ja auch schon gesagt, noch nicht. Aber ich glaube, die ist ja jetzt eher ein bisschen ernster, ne?
Das stimmt, ja. Alles klar, dann... Gerne.
Ja, eigentlich, dann starte ich mal. Eigentlich wollte ich diese Serie mehr noch ein bisschen aufheben, weil tatsächlich die Filme, die ich mir rausgesucht habe heute, jetzt nicht unbedingt dem Feel-Good-Genre zuzuordnen sind, würde ich mal sagen. Anders als diese Serie, die ich jetzt vorstelle. Und zwar heißt die Serie Master of None. Und es geht um Aziz Ansari, das ist ein Comedian in den USA, der da relativ bekannt ist und er spielt quasi sich selbst. Es ist jetzt aber nicht so wie, Seinfeld oder Lass es Larry oder so, wo die Curb Your Enthusiasm, viel besserer Titel im Original, wo die Charaktere tatsächlich, also wo die Hauptdarsteller tatsächlich sich selbst spielen. Er spielt eine Figur in der Serie, aber also es ist ein 30-jähriger Schauspieler in New York und ja, es ist quasi so ein bisschen, verarbeitet er da halt seine Erfahrungen mit drin, die er gemacht hat, als ich weiß gar nicht, ob er indischstämmig oder pakistanischstämmig ist, in der Serie ist er auf jeden Fall ein Inder, der eben in seinen späten 20ern, frühen 30ern in New York probiert seine Karriere zu starten und die Serie ist einfach absolutes Feel-Good-Material. Die Folgen gehen auch so alle eine halbe Stunde und ich sag mal, die sind jetzt nicht wirklich handlungsschwer, obwohl die Serie sich auch nicht scheut, ernste Themen zu besprechen in der einen oder anderen Folge. Also es geht da dann beispielsweise auch um in einer Folge, die ich sehr, sehr gut finde, um das Coming Out von seiner besten Freundin, die damit sehr viel struggelt. Es geht da auch um den Tod zum Beispiel in einer Folge, um den Umgang mit älteren Menschen oder so. Also auch, aber halt immer ein bisschen humoristischer aufgezogen und die Folgen verlassen einem immer mit einem guten Gefühl. Also man liegt dann hoffnungsvoll auf die Sachen, kann sich aber auch schon seine Gedanken machen. Und in dem Sinne ist die Serie eigentlich schon relativ ruhig erzählt. Lässt sich gut hintereinander weggucken, hat tolle Charaktere und macht einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß. Master of None, meine Serienempfehlung, zu der ich jetzt gar nicht so viel zu sagen habe. Aber es ist einfach eine wirklich wundervolle Serie, die ein bisschen an sowas wie How I Met Your Mother erinnert. Halt, weil es auch um eine Freundesgruppe in New York natürlich geht. Aber sie ist nicht so ganz so albern, würde ich jetzt mal sagen. Sie hat auch schon sehr viel Humor drin, aber die Szenarien sind, sage ich mal, realitätsnah als bei How I Met Your Mother. So.
Kurzer Einschub, seid ihr How I Met Your Mother Fans?
Ja. Früher ja, aber irgendwie, wenn ich mir heute Sachen davon angucke, finde ich, ist die Serie nicht so gut gealtert. Also irgendwie holt mich der Humor nicht mehr so sehr ab irgendwie und weiß ich nicht. Also ich finde, da werden einige Schwächen, fallen mir so heute auf, die ich damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, so nicht wahrgenommen habe. Auch verglichen mit anderen Serien jetzt, die irgendwie ein ähnliches Genre haben, so. Also ja, so der Nostalgie halber.
Ich muss echt sagen, ich kann der Serie wirklich nichts abgewinnen. Also ich mache mir damit wahrscheinlich viele Feinde, aber also die Sachen, gut, Barney ist natürlich eine Legende, okay, aber alles andere, also Ted ist ja wohl der unsympathischste Charakter aller Zeiten. Der ist immer nur am Rumheulen. Lilly ist mega nervig. Egal. Ich will gar nicht drauf einsteigen, sonst kriege ich noch Hassnachrichten.
Ich glaube, wenn du das,
habe ich nie verstanden.
Wenn du das damals nicht verstanden. Gut fandest, glaube ich, kannst du auch heute gar nicht mehr drauf einsteigen. Wenn es dir immer schon nicht gefallen hat, wirst du es auch nicht mehr lieben lernen, glaube ich. Und
also ich fand es damals okay. Es gab auch nice Folgen, wie zum Beispiel die, wo die den Burger finden müssen.
Ja,
und so.
Ja, ja.
Klar, die hat geile Momente, aber ich finde so insgesamt in der Nachbetrachtung kommt die viel zu gut weg.
Ja, finde ich auch.
Gerade wenn man bedenkt, dass sie einfach von Friends eine Menge geklaut hat, aber egal, das ist jetzt eine Diskussion, die ich gar nicht anstoßen wollte, aber
nee. Naja. Ja, alles gut.
Klingt gut, dein Tipp, Christine.
Ja.
Klingt gut.
Also ja, ich mag How I Met Your Mother tatsächlich, aber ich muss auch sagen, ja, wie gesagt, ich habe ja gleich so ein bisschen den Vergleich angestellt jetzt zu Master of None, aber Master of None ist schon deutlich mehr grounded, ist halt weniger albern, hat halt nicht so überzeichnete Charaktere. Und hat auch einfach, finde ich, halt viel mehr Stil, so. Also das ist jetzt, ja, man merkt, dass die Serie jetzt nicht unbedingt so probiert hat, den kleinsten gemeinsamen Nenner im Humor zu finden, sondern halt auch schon ein bisschen anspruchsvolleren Humor hat. Aber nichtsdestotrotz mag ich How I Met Your Mother auch. Was ich nicht mag, ist Big Bang Theory. Aber egal.
Ja, lass uns da nicht drüber sprechen.
Da reden wir jetzt nicht drüber. Also machst du auch nochmal eine Empfehlung für alle, die gerne Sitcoms mögen. Es ist jetzt nicht hundertprozentig eine Sitcom, aber es ist so ein bisschen so aufgezogen. Die Leute laufen da auch sehr viel. Und ja, es ist auch einfach schön. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt die kritischste Serie, was jetzt den American Way of Life angeht, weil wird auch schon sehr viel so zur Schau gestellt, wie das Leben in New York so ist und so, man hält sich sehr viel in schicken Restaurants auf und sowas, aber es hat auch immer einen gewissen Stil und das macht es auch irgendwie schön, sich anzugucken. Also ich finde, das ist auch eine Serie, die kann man uneingeschränkt empfehlen. Ich glaube, die wird eigentlich jedem gefallen.
Zwei Fragen dazu. Aus welchem Jahr ist die Serie und wird sie noch produziert? Also ist sie ongoing oder ist sie abgeschlossen?
Also die hat, glaube ich, gestartet im Jahr 2015 kam die erste Staffel. Mhm. 2017 kam, glaube ich, die zweite und über eine dritte Staffel wurde gesprochen. Also eigentlich würde ich sagen, fehlt da noch was. Also man könnte auf jeden Fall noch eine dritte Staffel dranhängen. Ich hoffe, dass sie noch produziert wird. Müssen wir mal abwarten.
Okay, ja, alles klar. Ja, dann vielen Dank. Das ist also unsere zweite Serienempfehlung. Dann mache ich doch mal ohne Umschweife weiter.
Nochmal ganz kurz der Titel. Master of None, falls man den jetzt hier gerade nicht rausgehört hat oder so.
Meister des Nichts.
Genau.
Nice, okay, yo, fresh. Okay, ich mache dann einfach mal weiter. Und zwar handelt es sich bei meiner Netflix-Serienempfehlung um ein, ich würde sagen, man kann es schon als Historiendrama betiteln. Und zwar meine ich die seit 2017 für die ARD produzierte Serie Charité. Ja, das ist eben eine deutsche Serie, von der es bisher drei Staffeln gibt und jede einzelne Folge dauert eben auch 45 Minuten. 45 Minuten. Regie haben unter anderem Sönke Wortmann, Anno Saul und Christine Hartmann geführt. Und die Serie verfolgt eben wichtige Epochen in der Geschichte des namhaften Berliner Krankenhauses Charité. Und in jeder Staffel wird halt so eine Epoche, sag ich mal, behandelt. Und ich finde, also ich glaube, man kann sagen, dass so diese Historien-Drama-Serien gerade auch durch Babylon Berlin so in den letzten Jahren in Deutschland ein bisschen so einen Hype erfahren haben. Trotzdem finde ich aber, dass, also ich persönlich stehe total auf sowas, ich feiere das übertrieben, also ich finde auch, dass das noch nicht aufgebraucht ist oder so, dieses Konzept. Und bei Charité, die erste Staffel beginnt eben im Dreikaiserjahr 1888, also in der Kaiserzeit noch und auch in einer, ja, eigentlich in so den Kinderschuhen, sag ich mal, der frühen, also der modernen Medizin so. Und dabei werden eben bekannte historische Figuren verfolgt, also zum Beispiel auch die Regenten des Deutschen Kaiserreichs, hier Wilhelm II. Und Friedrich III. Ist es, glaube ich, vorher, unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, werden da eben auch thematisiert. Und die Serie folgt da eben, ja, so dem Krankenhausleben und beleuchtet zum Beispiel in der ersten Staffel ganz große medizinische Meilensteine, wie zum Beispiel irgendwie die Diphtherieimpfung, die da auf den Weg gebracht wird, oder auch die Forschung gegen, muss ich mal überlegen, welche Krankheit ist das? Tuberkulose, die Tuberkuloseforschung von Robert Koch. Und ja, es ist einfach mega. Also, ich fand es richtig aufregend und spannend zu sehen, einfach wie zu so einem komprimierten Zeitpunkt, in so einem kurzen Zeitraum so große Schritte getan wurden, die irgendwie so weitreichende Folgen hatten für die heutige Medizin, die wir ja alle zu schätzen wissen. Ja, das fand ich an der ersten Staffel sehr nice. Die zweite Staffel macht dann den Sprung in den Zweiten Weltkrieg. Da werden unter anderem, ja, bekannte Mediziner wie der Psychiater Max de Krienis oder der Chirurg Joachim, heißt er, glaube ich, Sauerbruch. Nee, Ferdinand heißt er. Er ist Ferdinand Sauerbruch, werden da unter anderem begleitet. Und die dritte Staffel spielt dann in den 60er Jahren, als die Klinik sich dann mit der Teilung Berlins schon auf DDR-Gebiet befindet. Die dritte Staffel habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gesehen, aber habe auch viel Gutes darüber gehört. Und ich finde, Charité ist halt vielleicht jetzt noch ein bisschen unbekannter neben dem bekannteren ähnlichen Ableger Babylon Berlin so. Und ich finde, das ist absolut empfehlenswert für alle Leute, die irgendwie geschichtsinteressiert sind oder auch irgendwie Interesse an der Geschichte der Medizin haben, weil ich da auch ein bisschen nachrecherchiert habe, dann nochmal. Es gibt zwar manchmal Handlungsstränge, die irgendwie nachträglich, also die da hinzugefügt wurden, um irgendwie, weiß ich nicht, dann noch eine Romanze reinzubringen, einzuarbeiten in die Story, aber tatsächlich ist alles andere so, also die Arbeiten der Mediziner und so, ist tatsächlich alles sehr akkurat recherchiert, also sehr historisch genau und stimmt alles. Und einfach eine spannende Serie, auch eine gute Länge so, um mal so abends ein, zwei Folgen wegzugucken, finde ich. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde, wenn die Folgen dann zu lang werden irgendwie, zum Beispiel bei Sherlock, wo eine Folge immer 90 Minuten dauert, dann ist es halt fast schon so, als würde man sich Zeit nehmen, einen Film zu gucken. Aber so bei dieser Länge 45 Minuten bis eine Stunde, finde ich, ist das eigentlich gut, sich darauf einzulassen und dann auch danach wieder abzuschalten. Ja, und deswegen Charité, also für Geschichtsfreunde oder auch einfach, auch Leute, die nicht Geschichtsfreunde sind, wird es, glaube ich, packen, weil es wirklich echt sehr fesselnd umgesetzt ist und so, und auch so der Einblick in die unterschiedlichen Zeitalter ist einfach catchy und spannend. Das ist deswegen meine Empfehlung. Charité auf Netflix erhältlich, ja.
Ah. Und auch in der ARD-Mediathek, hattest du gesagt.
In der ARD-Mediathek ist es auch erhältlich und die dritte Staffel auch, glaube ich, bisher nur in der ARD-Mediathek. Die ist relativ neu noch. Aber dadurch, dass die ersten beiden Staffeln auf Netflix sind, gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht, wenn das dann auch irgendwie auf Blu-ray released wird oder so, dass es dann auch bei Netflix kommt. Das ist halt, weil ARD die Rechte daran hat, ne, ist es natürlich dann sofort bei ARD mit der Fernsehausstrahlung.
Sehr nice. Ich finde es immer eigentlich schön, bei solchen Historien-Serien zu sehen, dass quasi, dass man sich gar keine Handlung ausdenken muss, sondern dass die Geschichte einfach oft schon spannend genug ist, um die einfach zu erzählen. Klar, auch wenn da jetzt ein paar Handlungsstränge dazu gedichtet wurden, die ist, gehört
ja
immer ein bisschen
aber
dazu.
Es hält sich wirklich in einem erträglichen Rahmen. Ich finde das auch sonst immer richtig schwierig bei so Filmen oder Serien, die irgendwie historische Ereignisse darstellen, ne, dass dann so da noch was dazu gedichtet wird und dass sich das voll weit von den tatsächlichen Ereignissen entfernt dann eigentlich, aber das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Ne, das bewegt sich echt in einem Rahmen, dass es trotzdem noch sehr realitätsnah ist und dann nicht so viel dazu gedichtet wird. Und es ist halt auch alles schon crazy genug, was da eigentlich passiert. Also ich konnte das teilweise gar nicht glauben und bin dann auch echt in stundenlange Recherche abgetaucht irgendwie über die Persönlichkeiten, die da alle zu der Zeit gewirkt haben. Das ist schon echt sehr, sehr faszinierend und sehr spannend.
Ja, nice. Werde ich mal anschauen, auf jeden Fall.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, also die dritte Staffel gibt es auch bei Netflix mittlerweile.
Ah, dann gibt es sie jetzt neuerdings bei Netflix. Ich habe die ersten beiden, glaube ich, im Dezember und Januar dieses Jahr gesehen. Also im Dezember letztes Jahr und Januar diesen Jahres. Und da gab es die dritte noch nicht auf Netflix, aber das ist ja dann gut zu wissen. Dann könnt ihr die direkt alle bei Netflix durchschauen.
Jo, und tonal so ist es aber eher ein Drama, würdest du sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, da gibt es eigentlich ganz wenig. Höchstens dann so, ja, so unfreiwillig komische Momente, aber auf jeden Fall, ist schon ein Drama. Ist schon auch teilweise echt belastend so. Ne, wenn man da irgendwie schwere Krankheiten sieht, die es ja heute gar nicht mehr gibt. Also da habe ich dann auch so echt beim Gucken gedacht, Alter, was für ein krankes, hartes Leben diese Leute früher gelebt haben, so verglichen mit heute, das wird einem da echt auch nochmal bewusst. Also ja, es ist schon auf jeden Fall ein Drama und echt stellenweise auch schon belastend zu gucken.
Ja, trotzdem, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann es bisher noch gar nicht, die Serie, habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich von dir jetzt darüber erfahren. Aber klingt sehr gut, werde ich mir auf jeden Fall mal die Tage auch mal reingucken.
Ja, gönn dir das mal. Ich glaube, dir als Geschichtsinteressiertem wird das auch bestimmt besonders gut gefallen.
Ah ja, Mauritz nicht.
Ja doch, Mauritz auch, aber Mauritz kannte das ja namentlich vorher schon.
Ah, okay.
Ja, gut. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich das gucken werde.
Ja.
Jungs, aber mal eine andere Frage. Hattet ihr früher als Kind auch diese 1000 Gefahrenbücher von Ravensburger?
Ja. Beste.
Nein.
Christi, zur Erklärung, das waren so Bücher, diese klassischen Bücher, von denen es locker noch andere Marken gibt, als die ich gerade genannt habe, also andere Versionen, wo du halt der Protagonist warst und dann gibt es Entscheidungen und dann musst du auf Seite 33 hier, zum Beispiel du spielst Fußball und dein Ball ist im Garten vom Nachbarn gelandet. Wenn du klingelst, geh auf Seite 33 und liest da weiter, oder wenn du selber drüber kletterst, geh auf Seite 55.
Das war echt heftig, ja.
Die habe ich als Kind geliebt.
Ja, wirklich.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich meinen ersten Filmtipp so toll fand. Und zwar ein Ableger der, ja, kann man schreiben, ob es ein Film ist, ein Ableger der Serie Black Mirror, und zwar die Sonderfolge Bandersnatch, die es auf Netflix gibt, die jetzt wahrscheinlich kein Geheimtipp ist, weil die doch damals ein sehr für Aufsehen gesorgt hat, weil sie ein besonderes Gimmick hat, und zwar, dass man, wie ich bereits gerade erwähnt habe, in den Büchern auch entscheiden kann, welchen Weg die Handlung einschlagen soll. Ich werde darauf gar nicht weiter groß eingehen, weil es so frisch ist, dass man es einfach selber erleben muss. Da kann man das mit Worten gar nicht groß beschreiben. Aber um ganz kurz auf die Handlung einzugehen, geht es da um den jungen Stefan Butler, der ein kleiner Nachwuchs-Programmierer ist. Ich glaube, das spielt in den 80ern, wenn ich mich nicht irre. Die 80er sind ja auch ein beliebter Zeitraum für Serien und Filme bei Netflix. Genau, der ein Spiel programmieren will und da einige Probleme überwinden muss. Ja, viel mehr kann ich zu dem kann ich gar nicht sagen, weil man ja, wie gesagt, selber auch damit einwirken kann. Nur ich habe das Gefühl, dass viele das noch nicht erlebt haben, weil es ist wirklich ein Erlebnis. Das ist kein Film, bei dem man nebenbei auf dem Handy daddeln sollte. Klar, ich habe gesagt, das sollte man eh nie, aber bei Netflix macht man das schon gerne mal, ist ja so. Und da sollte man das nicht machen. Das ist wirklich einfach ein Erlebnis, was ich jedem empfehlen möchte. Deswegen mache ich es ganz kurz und knackig. Black Mirror, Bandersnatch, absolute Schauempfehlung.
Ja,
Oder Erlebnisempfehlung, muss man ja sagen.
de facto kann man ja auch gar nicht wirklich dabei, ja, am Handy sein, weil man ja dauernd quasi wie in einem Videospiel
Ja,
Entscheidungen für
ja.
den Protagonisten fällen muss, ne?
Genau.
Also ich fand das auch sehr, sehr spannend damals, als es rausgekommen ist, 2018 vor allem auch, da ist also Black Mirror sowieso eine meiner liebsten Serien. Jetzt bis
Ja,
auf
unser,
die,
das kann man
ja, voll,
sagen.
ja.
Ja, jetzt bis auf die letzte Staffel, die fand ich etwas schwächer, aber da können wir auch gerne nochmal ein anderes Mal drüber reden. Aber genau, das fand ich damals auch sehr, sehr spannend, das durchzuzocken. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das enden kann. Ich habe irgendwann mal so ein Walkthrough dann gesehen, wo alle möglichen Enden drin waren, habe aber nie alle tatsächlich erreicht.
Ja, aber da am besten gar nicht groß,
Nee,
ne,
da
was
gehe ich jetzt
sagen.
gar nicht drauf ein. Aber auf jeden Fall eine nice Sache, die man auf jeden Fall mal gemacht haben kann bei Netflix. Das macht definitiv großen, großen Spaß und ist auch so einfach filmisch, finde ich, eine spannende Sache. Auch mit guten Performances.
Ja, ist wirklich mal was anderes.
Ja, da
Zum
werde ich.
Beispiel von Will Poulter, den man ja zum
Ja.
Beispiel aus The Revenant kennt. Da spielt er, glaube ich, DiCaprios Sohn.
Genau.
Ah, okay.
Das wollte ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Genau, der ist auch dabei.
Ja gut, das ist ja jetzt kein sonderlicher Spoiler,
Das ist
aber.
Spoiler-Territory.
Nein, aber es ist einfach nice, weil man den halt kennt und man erwartet den dann nicht, finde ich. Aber ist ja auch egal.
Ja, auf jeden Fall habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Da muss ich mich outen, aber werde ich mir auch
Echt?
mal zu Gemüte führen. Ja, habe ich nicht gesehen. Ist auch voll an mir vorbeigegangen. Ich kenne natürlich Black Mirror, auch nicht komplett, aber diverse Folgen und bin wie die meisten auch ein großer Freund. Aber Bandersnatch ist voll an mir vorbeigegangen, habe ich gar nicht mitbekommen und werde ich aber jetzt auf jeden Fall mal tun.
Das ist wirklich Pflicht.
Jo, ist auf der Watchlist.
Ja, dann ja vielleicht auch für einige da draußen noch ein Geheimtipp für einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Bandersnatch, Black Mirror auf Netflix. Ja, soll ich einfach mal weitermachen mit meinem ersten Film?
Sehr
So.
gerne.
Also ich habe mir heute, im Gegensatz hatte ich ja gerade schon erwähnt, zu meiner Serie zwei Filme herausgesucht, die, ja, sage ich mal, ein bisschen, ja, die einen ein bisschen runterziehen vielleicht. Aber nichtsdestotrotz zwei fantastische Filme. Auf den ersten gehe ich jetzt mal direkt ein. Das ist nämlich ein Film, der, wie ich finde, absolut unterschätzt wird, den auch kaum Leute kennen, obwohl ich finde, dass er einer der besten Filme des letzten Jahrzehnts tatsächlich ist. Und zwar heißt der Film Shame von dem guten Herrn Steve McQueen, der auch zum Beispiel 12 Years a Slave danach noch gemacht hat, der ja dann deutlich bekannter und erfolgreicher auch war, der ja, glaube ich, auch den Oscar für den besten Film dann gewonnen hat. Und es ist eben nicht der Schauspieler Steve McQueen, der ist ja auch schon in den 80ern verstorben.
Rest in
Es ist
Peace.
Rest in Peace, es ist der Regisseur Steve McQueen, der schon einige sehr, sehr gute Filme gemacht hat. Von denen, die ich gesehen habe, ist Shame aber auf jeden Fall der beste. Und ja, es geht um Michael Fassbender, der spielt einen Herren namens Brandon Sullivan, heißt er, glaube ich. Und tatsächlich lebt er auch in New York, also lustiger Zufall. dass es jetzt hier wieder um einen New Yorker geht. Und er ist ein, ja, erfolgreicher Businessman. Nach außen hin, er sieht super gut aus. Er ist ein erfolgreicher Businessman. Er hat Erfolg mit den Frauen. Er ist eigentlich nach außen hin gesehen so wirklich, ja, der perfekt erfolgreiche Typ. Aber wir blicken dann hinter seine Fassade und bemerken dann schnell in dem Film, dass er tatsächlich an einer Sexsucht, einer krankhaften Sexsucht leidet, an einer Nymphomanie. Und normalerweise würde ich sagen, dass das in den Medien oder auch in der, vielleicht auch in der allgemeinen Wahrnehmung, ja auch häufig so ein gar nicht ein so unbedingt schlimme Sucht dargestellt wird. Also habe ich zumindest so das Gefühl, dass man halt, keine Ahnung, dass es vielleicht auch so ein bisschen kinky ist oder so und dass das vielleicht auch einige irgendwie unturned finden oder so und dann sagen, ja, die haben mal ein bisschen größeren Sex-Drive, ist halt so, ne? Aber dieser Film ist tatsächlich einer der wenigen, der da auch mal hinter so eine Psyche blickt und der dann auch mal zeigt, ja, wie tatsächlich sowas dann auch sein Leben komplett bestimmt und auch ja langsam aber sicher auseinanderzureißen droht, dadurch, dass er sich halt wirklich überhaupt nicht zurückhalten kann und dauernd eben getrieben durch seine Sucht die falschen Entscheidungen fällt. Irgendwann besucht ihn dann seine Schwester, die wird gespielt, auch großartig von Carey Mulligan, die ich ja sowieso immer sehr, sehr gerne sehe. Kennt man zum Beispiel auch aus Drive oder Der große Gatsby und vielen, vielen anderen Filmen. Und die ist hat tatsächlich auch große psychische Probleme, zieht dann bei ihm ein und genau sucht seine Hilfe. Er aber gesteuert von seinen Trieben, ja, schafft das nicht wirklich. Aber ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es ist einfach ein fantastischer Film, der, wie ich finde, nicht nur einer der besten Filme der 2010er Jahre ist, sondern auch mit der Performance von Michael Fassbender eine unfassbar großartige Performance hat. Ich würde sogar sagen, eine der besten Performances der Filmgeschichte. Soweit würde ich tatsächlich da gehen.
Krass.
Einige, sehr, sehr viele unfassbare Szenen und der jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, showy an die Sache rangeht oder so und jetzt nicht übertrieben kranke Bilder oder so hat, sondern auch irgendwie relativ subtil, aber auch in seiner subtilen Art ja, schon sehr verstörend ist und einen auch definitiv runterzieht. Aber ich finde, ein Film, den man mal gesehen haben muss, Shame von 2011.
Ja, nice. Der ist an mir wirklich vorbeigegangen, habe ich noch nie von gehört.
Vielen Dank. Also ich kenne den und habe den auch lange schon auf meiner Watchlist, weil du ja auch gefühlt seit Jahren schon den pushst immer in unserem Freundeskreis und versuchst, Leute dazu bewegen, den zu gucken. Aber bisher habe ich es irgendwie noch nicht gemacht. Ja, aber auf jeden Fall starke Empfehlung, denke ich jetzt einfach mal. Das, was ich davon kenne bisher, hat mich überzeugt. Ja. Jo, alles klar, vielen Dank. Dann fahre ich doch mal fort mit meiner ersten Filmempfehlung. Und zwar habe ich mir dazu ich finde, man könnte schon fast sagen, eigentlich ist es irgendwo zwischen einem Thriller und einer schwarzen Komödie von der kanadischen Regisseurin Mary Harron aus dem Jahr 2000 den Film American Psycho mit Christian Bale in der Hauptrolle ausgesucht. Ja, und American Psycho begleitet eben in den 1980er Jahren den erfolgreichen Wall Street Manager Patrick Bateman, gespielt von Christian Bale, in seinem von Materialismus und Konsumgier angetriebenen, bedeutungslosen oder bedeutungsleeren Leben. Ja, was soll man dazu sagen, ohne zu viel beschreiben? Es ist halt einfach, der Film zeigt halt einfach diesen ganzen Yuppie-Lifestyle, also dieser jungen, erfolgreichen Manager in den 80ern, so, was vielleicht auch noch ein bisschen aktuellen Bezug heute hat, wenn man so auf Donald Trumps Lebensgeschichte guckt. zeigt das halt einfach so in so einer Art, dass es so überzogen ist, aber man das Gefühl hat, es ist trotzdem auch akkurat irgendwie. Ja, diese ganze, also dieses ganze kapitalistische Denken und immer Streben nach mehr und so, dass es halt so lustig ist einfach schon. Der Film zeigt also eben das Leben von Patrick Bateman, der eben dieser erfolgreiche Wall Street Manager ist und völlig besessen ist davon, was für Klamotten er trägt, in welchen Restaurants er essen geht, was seine Workout-Routine ist, und alle seine Kollegen sind eben auch so wie er. Er ist in so einer extrem austauschbaren Position. Die sind auch alle Vice President bei irgendeiner Firma. Und man merkt aber von Anfang an, dass mit ihm etwas nicht stimmt, weil er wirklich besessen ist und sehr zwanghaft ist in seinen Verhaltensweisen. Ja, und im Laufe des Films entwickelt er eben so ein dunkles Parallelleben, sage ich jetzt mal. Indem er halt gewaltsame Ausbrüche hat, zuerst gegen so von der Gesellschaft verstoßene Menschen nur, wie Obdachlose oder Prostituierte. Aber später fällt es ihm dann eben immer schwerer, ja, seine dunkle Seite, sag ich mal, zu trennen von seinem erfolgsorientierten Businessleben. So viel erstmal zu der Handlung des Films. Und das ist eine Romanverfilmung. Ich habe schon häufig gelesen, dass das Buch wirklich viel, viel, viel verstörender sein soll als der Film noch. Und dass auch tatsächlich sehr viele Leute in einem Forum, in dem ich unterwegs bin, das Buch gar nicht zu Ende lesen konnten, weil es so graphic ist in seiner Gewaltdarstellung. Ja, aber der Film ist auf jeden Fall auch sehr, sehr explizit in der Gewaltdarstellung, aber tatsächlich auch, was die Dialoge angeht, unfassbar lustig einfach und ist eine perfekte Satire, finde ich, auf dieses kapitalistische, Macho Wall Street Lifestyle dieser Yuppie-Generation da aus den 80ern. Und ich würde den wirklich jedem ans Herz legen, der einfach einen richtig, richtig guten, sehr verstörenden und zum Nachdenken anregenden Film sehen möchte. Deswegen meine erste Netflix-Filmempfehlung: American Psycho.
Ja, auf jeden Fall. Ein großartiger Film, den ich auch sehr, sehr fantastisch finde. Vor allem halt auch in seiner, ja, würde ich schon sagen, vierschichtigen Kapitalismuskritik. Und ein Film, der sicherlich auch längere Analysen noch bieten kann. Aber das wollen wir jetzt natürlich nicht tun, denn wir wollen ja hier spoilerfrei bleiben und euch den Spaß an diesem herrlichen Film nicht ruinieren. Aber wie gesagt, wie Kai ja auch gerade schon erwähnt hat, er ist jetzt auch nichts für schwache Nerven.
Auf keinen Fall.
Perfekt. Das ist ein super Übergang, denn beim Thema nicht so schwache Nerven kommt mein letzter Filmtipp dazu. Ein Film aus dem Bereich Horror oder Thriller, könnte man sagen. Auf das ganze Genre würde ich gerne eingehen, aber ich finde, das hat eigentlich eine extra Folge verdient. Ich kann nur zu diesem Horrorfilm-Thema sagen, dass ich finde, dass es auf Netflix nicht wirklich viele gute Horrorfilme gibt. Ich persönlich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon, wenn Horrorfilme sozusagen noch realistisch sind, also dass man denkt, okay, das könnte wirklich passieren. Sobald irgendwie diese Mystik und Geister es ein bisschen mit reinspielt, finde ich es immer schwierig, aber ist auch egal, darum geht es ja jetzt nicht. Es geht um den Film Still oder Hush auf Englisch, in dem es um eine Autorin geht, die alleine in einer Hütte im Wald wohnt, was natürlich schon mal für viele gruselig ist, und dann hat sie einen Eindringling vor ihrer Tür oder in ihrem Haus, der halt klar versucht, in ihr Haus einzudringen und versucht, sie zu ermorden. Das wird recht schnell klar, dass der keine guten Absichten hat. Der Kniff an dem Film ist, was ich sehr spannend finde, Maddie, die Protagonistin, ist taub. Das heißt, sie hört nichts. Also sie hat ein paar Kniffe in ihrem Haus, womit sie so zum Beispiel ein Klingeln hört oder so. Das gibt dann ein Signal auf ihren Rechner zum Beispiel, also dass sie das dann sieht, aber sie hört den Eindringling nicht, sie hört nicht, was passiert. Und es gibt einige besonders spannende Szenen, in der man quasi aus Maddies Sicht das erlebt, also der Zuschauer hört halt auch nichts. Und diese Vorstellung, okay, du hast einen Killer im Haus, das ist schon ziemlich blöd, aber die Vorstellung, du hörst auch nichts, ist ja etwas, was für Menschen, die hören können, ja eigentlich unvorstellbar ist, wie es ist, ganz ohne Gehör zu leben. Genau, und was ich sehr, sehr schön finde, der Film hat jetzt keine großen Umschweife. Ich finde, viele Horrorfilme ziehen sich oft, aber der Film ist mit 85 Minuten, ja, für einen lockeren Abend zum Weggucken super geeignet. Ist jetzt auch kein Meisterwerk, muss man dazu sagen, aber ist wirklich gut gemacht. Gute Performances der Darsteller und wie gesagt, mit dem Kniff, dass sie halt nichts hört, bringt eine neue Dynamik rein und ja, ist wirklich, wirklich gut gemacht und ich finde auch sehr spannend. Also eigentlich bin ich einer, der Horrorfilme jetzt nicht so mitzittert, aber man fiebert da schon ordentlich mit. Wer den Film mag, den kann ich auch den Film Your Next empfehlen. Der geht in eine ähnliche Richtung, aber auf den gehe ich jetzt nicht ein, weil es ja, zeitlich nicht so passt. Aber auch eine große Empfehlung. Aber mein Tipp für einen kleinen Horrorabend, Horrorfüllerabend ist Still oder Hush. Genau.
Ist
Auf
das
Netflix.
eine Netflix Original Produktion?
Weiß ich gar nicht
Nee,
genau.
nee. Okay.
Ich glaube nicht, ne?
Aus welchem
Ich glaube
Jahr
auch
ist
nicht. Aber
der?
die war. Vor 2016, 17 irgendwie so, ich weiß gar nicht. Auf jeden
Okay.
Fall war die auch relativ, relativ günstig, aber das tut auch nichts zur Sache, also das ist nicht entscheidend.
Ja, klingt auf jeden Fall nice. Ich finde gerade so bei Horrorfilmen. Also Horror ist echt ein Genre, finde ich, was immer viele Chancen bietet auf richtig großartige Filme oder richtig
Ja.
mittelmäßige, vergessenswerte Filme. Ja, und
Genau.
deswegen habe ich da auf jeden
Ja,
Fall Lust
aber
drauf,
genau.
auch reinzuschauen.
Der ist von 2016, habe ich gerade nachgeschaut. Genau, und wie gesagt, eben durch diesen Kniff, dass sie taub ist, das bringt so eine ganz neue Ebene mit rein. Der ist, wie gesagt, schön, schön kurz und knackig, also kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Der ist auch übrigens Fun Fact von dem Regisseur Mike Flanagan, den man vielleicht ja danach noch von den Haunting-Serien kennt, also Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor,
Ach, das wusste ich nicht.
auch fantastische Horrorserien, wie ich finde, und auch von der tollen Stephen King-Adaption Das Spiel, die es auch auf Netflix gibt. Das ist vielleicht auch noch eine kleine Horrorempfehlung, aber
Das wusste ich auch nicht.
Still auf jeden Fall auch eine nette kleine Horrorperle, würde ich mal sagen, mit einem schönen Konzept.
Interessant.
Ja, apropos Horrorfilme auf Netflix, wir hatten ja jetzt gefühlt schon einige mit American Psycho, den man vielleicht auch in die Richtung verordnen kann. Dem jetzt, und ich habe auch einen Film, wo man, ja, den man vermutlich noch am ehesten dem Horrorgenre zuordnen kann. Und dabei möchte ich nicht nur über den Film reden, sondern auch über den Regisseur. Ich muss nämlich sagen, als ich gesehen habe, dass es diesen Film bei Netflix gibt, war ich tatsächlich ein bisschen entsetzt. Und zwar handelt es sich bei dem Film um Climax von Gaspar Noé. Gaspar Noé ist ein argentinischer Regisseur, der seine Filme aber ja eigentlich quasi ausschließlich in Frankreich dreht. Und ein berühmter Vertreter der französischen Extreme ist. Das ist ein Horror-Subgenre, das ja in den frühen 2000ern bis späten 2000ern so richtig angefangen hat. Und den kennt man zum Beispiel auch für seine Filme Irreversible oder Enter the Void. Irreversible ist für mich tatsächlich der ja, verstörendste Film, den ich je gesehen habe. Tatsächlich, ja, also
Und das will
das
was
liegt.
heißen bei deinem
Ja,
Repertoire an Filmen, die du gesehen hast, wirklich.
ich interessiere mich tatsächlich auch sehr für ja, Filme, die die Grenzen überschreiten, sage ich mal, und habe auch schon einige der Filme, von denen man sagt, sie seien sehr verstörend, gesehen. Aber sowas wie Irreversible ist mir dabei tatsächlich noch nicht untergekommen. Aber auch nicht nur, weil der Film einfach super showy wäre oder so, oder weil er halt einfach überall draufhält auf weiß ich nicht, krassesten Szenen, sondern weil er halt auch wahnsinnig immersiv ist und auch emotional so wahnsinnig aufwühlend. Aber ja, von diesem Regisseur gibt es jetzt eben seit geraumer Zeit Climax auf Netflix. Und das hat mich tatsächlich irgendwie gewundert und schockiert, weil das eigentlich kein richtiger, also kein Film ist, wo ich jetzt denke, der würde jetzt einen großen Appeal an irgendein Massenpublikum haben. Es geht in dem Film nämlich um eine Tanzgruppe. Ja, genau, um eine französische Tanzgruppe, die sich ja, so zu den letzten Proben zusammenfindet und trifft. am Anfang des Films sehen wir erstmal direkt die Closing Credits. Also, das ist der Start des Films, sind quasi die Endcredits. Da steht dann auch so drin, der Regisseur dankt so und so. Das ist einfach der Anfang des Films, aber das ist auch häufig so bei den Filmen von Gaspar Noé, dass die einzelnen Elemente komplett vertauscht sind in seinen Filmen. Zum Beispiel sehen wir in diesem Film dann in der Mitte des Films auch die Opening Credits. Und das macht er halt sehr, sehr oft. Also es gibt eigentlich, gibt es in Gaspar Noés Filmen keine Konvention, an die er sich irgendwie hält. Und das ist auch bei diesem Film so. Es geht um eine Tanzgruppe, die eben ja ihre letzte, ja, Probe hat. Und dann eine kleine Feier danach hat, wo sie auch ein bisschen Alkohol trinken und so. Problem ist nur, ihre Sangria, von der sie alle trinken, bis auf wenige Ausnahmen, ist versetzt mit einer stark halluzinogenen Droge, wovon keiner was wusste. Und von daher werden sie dann, nachdem sie alle davon getrunken haben, driftet der Film halt immer, sag ich mal, krassere Gefilde ab. Alle sind total drauf dann auf dieser Droge und wissen auch nicht unbedingt, was passiert, beschuldigen sich gegenseitig. Und ich würde mal sagen, shit's going down, so ungefähr ab der Hälfte des Films. Und ja, der Film hat tatsächlich auch eine der unverständlichsten FSK-Angaben, wie ich finde. Der hat nämlich eine FSK 16. Ich finde, das ist genauso unverständlich, wie dass der David Lynch-Film Inland Empire eine FSK 12 hat. Weil ich weiß wirklich nicht, also was hier nicht drin ist, was jugendgefährdend ist. Also eigentlich wirklich alles. Also echt keine Ahnung.
Ah, Junge, ich guck den jetzt. Ich guck mir den jetzt gleich an. Klingt ja
Deswegen,
spannend.
den Film würde ich tatsächlich unter Vorbehalt empfehlen, weil er halt wirklich ziemlich verstörend ist. Aber auch, wie ich finde, er besteht halt auch sehr, sehr vielen Long Takes. Ein Long Take geht tatsächlich über 40 Minuten und
Was?
es ist nicht ein normaler Long Take, weil dieser ganze Film ist quasi wie eine Tanzperformance. Du folgst halt den Charakteren, die Kamera dreht sich durch den. Es ist, und das, also durch diese Droge wird halt auch die Wahrnehmung der Charaktere verändert. Dadurch verändert sich auch die Lichtsetzung im Film und die verändert sich während eines Takes mehrere Male. Jedes Mal, wenn die quasi in einen anderen Raum wechseln und man sieht diese ganzen Tänzer, die halt völlig verrückt spielen, dauernd überall stehen. Und also wenn man den Film sieht, dadurch, dass der eben so immersiv ist, finde ich, checkt man das am Anfang gar nicht, wie krass das ist. Also was das für eine unfassbare Koordinierungsarbeit braucht, um sowas auf die Beine zu stellen. Man muss auch dazu sagen, die ganzen Schauspieler in dem Film sind professionelle Tänzer, das sind keine richtigen Schauspieler tatsächlich, machen ihren Job aber super. Bis auf Sofia Boutella ist die einzig richtige Schauspielerin, die so ein bisschen die Hauptrolle spielt, aber wir folgen eigentlich allen Charakteren. Also ich finde cinematografisch einer der krassesten Filme, die ich persönlich kenne. Inhaltlich halt extrem verstörend, also definitiv nichts für schwache Nerven. Aber wie ich finde, vielleicht aktuell der künstlerisch anspruchsvollste Film, den man auf Netflix finden kann. Von daher von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für Climax.
Klingt sehr belastend.
Ja, ist auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Aber auch wirklich ein unfassbar fantastischer Film. Also, falls euch das jetzt neugierig gemacht habt, guckt ihn euch gerne an, aber ich habe euch gewarnt.
Ja, und solche Filme sind ja auch durchaus reizvoll und wir möchten ja auch gerne mit diesem Podcast auch mal auf Filme aufmerksam machen, die man sich vielleicht so bei seinem typischen Schauverhalten nicht angucken würde. Und insofern ist das natürlich auch ja ein guter Tipp in diese Richtung.
Na, absolut.
Ja,
Vor allem, wie gesagt, er
sehr
bricht halt
spannend.
wirklich alle Konventionen, die man sich so vorstellen kann.
Ja, krass.
Ja, werde ich mir angucken auf jeden Fall. Klingt gut.
Ich weiß noch nicht, ob ich mir den angucken werde. Da muss ich mich auf jeden Fall in der
Ja.
Verfassung zu
Also ich muss
fühlen.
sagen,
Aber
für Gaspar Noé.
vorhin sagen,
Ja?
Ich habe vorher noch einen schönen Sangria trinken, ne?
Ja,
Im Sommer und dann geht's
dann
ab.
geht's vielleicht, ja.
Ich finde, für Gaspar Noé ist der Film, also die anderen Gaspar Noé-Filme sind tatsächlich noch krasser. Also
Ah, okay.
für Gaspar Noé-Verhältnisse ist er, glaube ich, von denen, die ich bisher gesehen habe, auch noch der harmloseste.
Also wenn jetzt jemand, der zuhört, schon mehrere andere Gaspar Noé-Filme gesehen hat, dann kann er diesen ohne Bedenken schauen, sagst du.
Ohne Bedenken, schwierig, aber ja,
Okay.
auf jeden Fall.
Ja, okay, alles klar. Interessant, dass du gerade von der langen One-Take-Sequenz gesprochen hast und dass du hervorgehoben hast, wie filmemacherisch anspruchsvoll der Film ist. Denn tatsächlich kann ich das noch überbieten mit meiner letzten Filmempfehlung auf Netflix. Und zwar, du hast gerade gesagt, der One-Take ist, also ich will das jetzt gar nicht in den Vergleich setzen, ne, aber so ein bisschen überzuleiten. Hast du gesagt, der One-Take einer ist 40 Minuten lang. Mein Film ist aber tatsächlich, oder der Film, den ich empfehlen möchte, ist aber tatsächlich 140 Minuten lang und ist in einer einzigen Aufnahme gedreht worden, ohne zu tricksen, ohne versteckte Schnitte, sondern ist wirklich von Anfang bis Ende durchgedreht worden. Und dabei handelt es sich um den Film Victoria aus dem Jahr 2015 von Sebastian Schipper. Es geht dabei um eine junge Spanierin, die, ja, ich weiß gar nicht, ob sie studiert, ob sie für ein Austauschjahr oder so oder einfach zum Jobben in Berlin ist jedenfalls. Und die während einer Clubnacht in einem Berliner Nachtclub, ja, drei Berliner Jungs, nee, vier sind es, vier Berliner Jungs kennenlernt und mit denen eben ins Gespräch kommt. Die sind alle schon ein bisschen angeheitert und wie das dann halt so ist. Ich denke, wir erinnern uns alle noch dunkel, als die Clubs noch offen waren. Genau, ja, gerät sie dann mit denen ins Gespräch und entscheidet sich dann eben, den Abend mit denen zu verbringen. Die haben sofort eine Connection und sie verbringt dann den Abend mit diesen Berlinern. Und ja, man merkt aber gleich von Anfang an, dass die zwar sympathisch sind, aber dass auch ein bisschen was Zwielichtiges an denen ist. Und ja, im Laufe des Abends lernt man dann eben den Grund kennen, warum das so ist. Oder es, ich sag mal, es entfalten sich Ereignisse, die auf jeden Fall meine Erwartungshaltung am Anfang des Films völlig gesprengt haben. Und ja, diese Nacht wird also für alle Beteiligten sehr eindrucksvoll und unvergesslich, denke ich, kann ich sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Film, der ich möchte ausdrücklich sagen, weil tatsächlich aus meinem Freundeskreis ich schon mal kritisiert wurde, dass der doch langweilig sei. Aber ich möchte ausdrücklich sagen, dass das ein Film ist, den man wieder mit seiner vollen Aufmerksamkeit gucken sollte. Also sollte man natürlich immer, aber da darf man eigentlich wirklich gar nichts anderes machen, damit einfach die Stimmung und die Atmosphäre einen vollständig aufsaugen kann. Und das ist auch schon einer der großen Vorteile des Films. Dadurch, dass die Kamera immer so nah am Geschehen ist, ohne Schnitt, finde ich, ist einfach die Stimmung so wahnsinnig dicht und diese Atmosphäre dieser Partynacht und dieses jungen Erwachsenenseins nimmt einen einfach so mit, dass ich irgendwie beim Schauen völlig geflasht war. Ja, und auch einfach die Verbindung zu den Figuren, obwohl man nicht viel zu ihren Hintergründen erfährt und die Handlung jetzt auch nicht, sage ich mal, ja, natürlich auch einfach gar keinen langen Zeitraum umspannt, sondern eben nur an diesem einen Abend spielt, innerhalb weniger Stunden halt. Trotzdem ist es einfach eine wahnsinnig intensive Schauerfahrung, die mich wirklich am Ende sprachlos und fassungslos zurückgelassen hat. Ja, weil sie echt den Zuschauer wahnsinnig emotional involviert. Es gibt auch ganz wenig Verwendung von Musik im Film, was irgendwie auch interessant ist. Ja, also wer Lust hat auf einen Film, der in seiner Machart irgendwie wahnsinnig besonders ist und echt herausragend ist und wer sich ein bisschen interessiert, sage ich mal, ja, oder Lust hat auf diese Stimmung so, auf so eine bisschen Nacht, oder war gerade ein unangenehmes Störgeräusch in meinen Kopfhörern. Ja, aber wer Lust hat irgendwie auf so eine Nightlife-Stimmung, ein bisschen so Großstadt-Flair, der ist auf jeden Fall da gut beraten. Ja, den Film würde ich eigentlich allen empfehlen, die Lust haben auf eine richtig intensive, aufreibende Filmerfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch, also wenn jemand den Film als langweilig bezeichnet, wüsste ich gar nicht, welcher Film überhaupt spannend sein sollte.
Ja, ich kann es halt auch gar nicht verstehen. Das war auch echt ein Punkt mit dieser betreffenden Person, wo ich echt sprachlos war. Und ich konnte das echt dann nur darauf zurückführen, dass die Person einfach den so nebenbei geguckt hat und dann auch gar nicht mitverfolgt hat und gar nicht gecheckt hat, was da passiert eigentlich. Das ist der einzige Grund. Also der ist wirklich so alles andere als langweilig, dass sich mir das auch gar nicht erschließt. Aber gut.
Da war ja auch sogar international recht erfolgreich, oder?
Ja, voll. Der hat natürlich auch für viel Aufsehen gesorgt, ne? Und natürlich nicht zuletzt aufgrund seiner eben so besonderen Machart. Weil das ist schon heftig. Man kennt das ja sonst aus so Filmen wie Birdman oder so, ne? Dass es den Anschein erweckt, als wäre der Film in einer Aufnahme gedreht. Aber hier,
Ist
es tatsächlich der Fall, dass sie der Film wurde, glaube ich, dreimal oder so haben die den gedreht, ne? Dass alles klappen musste. Und haben dann eben am Ende sich entschieden, diese Variante zu nehmen. Ja, weil es halt die beste war einfach. Boah, aber es gab praktisch keine Wiederholungstakes oder so. Konnten die nicht machen, sondern es musste immer von Anfang dann angefangen werden wieder.
Junge, bei den letzten Szenen müssen die Schauspieler so, also Chef Futter verkackt sowas. Also, das ist unglaublich.
Ist halt wirklich komplett krank, ja. Echt.
Ja, also auch wirklich ganz großartige Schauspielleistung hier durch die Bank in diesem Film.
Ja,
unter anderem ja auch von Frederick Lau, der, glaube ich, so der bekannteste ist, Franz Rogowski, der ist, glaube ich, durch den Film so ein bisschen mehr ins Limelight gerückt worden.
Ja, schon möglich, ja.
Auch ein toller Schauspieler tatsächlich. Und ja, der hat natürlich auch Filmfestspielen und so abgeräumt, aber läuft, glaube ich, sonst in Deutschland immer noch ein bisschen unterm Radar. Also es gibt viele Leute, die den noch nicht kennen. Und ich finde, gerade für einen deutschen Film ist das wahnsinnig, wie innovativ der ist, wo man ja häufiger sagt, das deutsche Kino macht eigentlich nichts Besonderes, nichts Neues mehr oder so. Und da muss man dann schon sagen, doch macht es noch und Victoria ist da das beste Beispiel für.
Absolut, ja. Schön gesprochen.
Ja, schöne Empfehlung.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende der Folge angelangt.
Ja, ich hoffe, wir konnten euch mit unseren heutigen Empfehlungen die Wartezeit auf das Wiedereröffnen der Kinos ein bisschen verkürzen. Und genau, meldet uns gerne zurück, wie ihr diese empfohlenen Filme fandet. Ist sicherlich, glaube ich, wir haben da relativ ein breites Spektrum abgedeckt mit den Filmen und den Serien. Und
Ja, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei bei Lichtspielhaus, dem Filmpodcast.